22, Birds of People. And now in season 3. Presented by VHS. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by VHS. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 3 ist Paul Reitenbacher, ein Kommunikator mit Leib und Seele, Cartoonist, Beatles-Fan, Marketing-Experte und in der aktuellen Funktion seit 2015 verantwortlich für die Finanzkommunikation der Polytech Group. Herzlich willkommen und Servus bei mir im Studio, lieber Paul.
Christi, servus, freut mich sehr.
Ja, du, es ist eigentlich überfällig, sage ich bei vielen, aber bei dir ist es überfällig, weil wir kommunizieren viel rund um diesen Podcast und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du sehr viel Feedback gibst, wo ich mich da auch weiterentwickeln kann und immer wieder was lernen kann. Danke dafür. Werdegang-Podcast, wir kennen die Geschichte. Bei dir beginnt's, hast du mir im Vorgespräch erzählt, schon in der Hack. Was war denn da der Berührungspunkt mit den Aktien als junger Bub?
Ja, ich habe sogar maturiert zum Thema Aktien und Wertpapiere. Also die Frage habe ich zufällig bekommen,
aber das kann jetzt in meiner Schule sicher nicht geben.
Ja, genau. Also ich war nicht gut vorbereitet drauf, ja. Muss ich gestehen, habe aber die Matura trotzdem natürlich geschafft. Die allgemeine und aktuelle Diskussion zur Financial Literacy, die belustigt mich, weil vor 40 Jahren, als ich da in die Schule gegangen bin, war das schon ein fixer Bestandteil. Also bei uns hat es schon Börsenspiele gegeben, damals mit der Länderbank, glaube ich, zusammen.
Und ich glaube, du bist ein Oberösterreicher, oder?
Ja.
Sowas hatten wir in Wien nicht. Ja. Chancenlos.
Und das war wirklich für damalige Verhältnisse ganz toll. Also wir hatten ein virtuelles auch Budget und wir durften veranlagen. Und ich war zuständig, weil ich am Weg in die Schule immer bei der Bank vorbeikommen und die Zettel zu holen, täglich, wöchentlich, ich weiß jetzt nicht mehr. Und da waren so Jungbundslauer, gibt es glaube ich noch.
Jubu, ja, die Firma glaube ich schon, aber der in der Börse schon längst nicht mehr. Die Montana Holding und so weiter, 100.000 Schilling.
Französische Ramboulant-Aktien, ja, genau. die sind dann in Probleme gekommen. Aber das Thema war wirklich, und das ist auch wichtig, irgendwie, dass du auch in deinen Meetings und deinen Gesprächen auch immer wieder sagst, man muss investiert sein und das Gefühl haben, damit man auch wirklich drinnen ist im Thema. Mhm. Und das war damals für uns wichtig und das war dann lange Zeit eigentlich kein Thema mehr für meinen Bereich, weil ich dann sehr stark in die Marketing-Ecke gekommen bin und Finanzkommunikation bei nicht börsennotierten Gesellschaften natürlich nicht so im Fokus stehen.
Aber Schule tue ich irgendwo in die 80er, die Matura dann
84.
In die 84 vom alten Jahrtausend. Und jetzt bleibe ich bei dem Thema kurz drauf. Hast du dann auch selbst Aktien gekauft als junger Mensch oder war es das mit dem Börsenspiel? Ich bin jetzt neugierig einfach.
Meine Eltern und mein Bruder, die haben sich da stark reingesteckt, die länger, wo ich dann mehr dann, das war dann schon später, wie ich dann auch Geld verdient habe, dann in Pensionsvorsorge und sowas, aber weniger in Aktien, eher mehr in festverzinsliche Geschichten und
das war ja damals noch sehr spannend, ja,
genau. Und diese Geschichten. Ja, ja. Und mit Aktien und dergleichen und ETFs und so habe ich dann eigentlich erst in der Zeit angefangen, wie dann an bei börsennotierten Aktiengesellschaften waren.
Aber auf jeden Fall, frühe Wurzeln sind da und das ist immer gut. Kommunikation und Medien, das zieht sich bei dir auch wie ein roter Faden durch deine Laufbahn durch und da ich handle mich ja immer LinkedIn-Einträge meiner Gäste auch bei dir durch, also ich tue da gar nicht so brav recherchieren, aber schreib nur ab und da steht was Spannendes, freier Redakteur beim ORF, so um die 90er herum, Anfang der 90er, was hast du denn da gemacht?
Ich war da Gelegenheitsreporter für Ö3, okay. Das war damals wirklich noch, da konnte man noch Geschichten wirklich recherchieren und machen und da war die natürlich alle sehr wienlastig und die haben gesagt, na, wenn du ab und zu eine Geschichte aus Oberösterreich bringst, das wäre super, weil wir sind ja ein österreichisches Radio. Und da habe ich dann ja die klassischen Interviews mit Musikern und Kabarettisten und aber auch lustige Geschichten wie im Fasching, was sie blechen müssen, wenn sie brechen müssen.
Genau.
Und Interviews mit verschiedensten Leuten. Und es war wirklich toll, die andere Seiten der Medien kennenzulernen und das. Alle, die das noch wissen, das wurde geschnitten mit Bändern auf einer Revox-Maschine. Also wirklich, das war im Verhältnis zu jetzigen Verhältnissen ganz, ganz was Stranges.
Also jetzt weiß ich auch, wo das Radiowissen im Speziellen ein bisschen herkommt. Das ist natürlich eine spannende Zeitreise. Und was ich wusste im Vorfeld schon, dass du eine Begabung als Cartoonist hast. Ja, da haben wir immer wieder hin und her gemeldet ein paar Sachen. Und wir haben auch ein Bild heute vorher gemacht. Da haben wir uns dann einen Udo Proksch ausgesucht, den du cartoonifiziert hast. Und was ich nicht wusste, ist, dass du bei der Bezirksrundschau Oberösterreich, habe ich da abgeschrieben, 8 Jahre lang als Cartoonist tätig warst.
Ja, das war.
Wie hat sich da der Tagesablauf
eigentlich gestartet? Muss ich sagen, mein Vater war Künstler und ich habe natürlich ein bisschen okay. das Talent geerbt und bin immer im Kunst- und Medienbereich so herumgegeistert und habe eigentlich wollte ich auf die Kunsthochschule gehen und habe natürlich die Prüfung nicht geschafft, das ist sehr üblich ist. Und dann war ich irgendwie so, ich bin eh zu schlecht und so und so. Und dann kommt dann eine ehemalige Schulkollegin, die ist dann Redaktionssekretärin geworden bei dieser Regionalzeitung. Und hat gesagt, wir suchen Karikaturisten, willst du nicht? Ich sag, jetzt bin ich gerade durchgeflogen bei der Aufnahmeprüfung. Na, gib was her. Und dann habe ich 2, 3 Zeichnungen gemacht und daraus haben sich dann Hunderte ergeben. Und diese Bezirksrundschau, wie der Name schon sagt, hat es, glaube ich, an 10 oder 12 Ausgaben Regionen gegeben in Oberösterreich. Mhm. Und in Spitzenzeiten habe ich in der Woche 4, 5, 6 Zeichnungen veröffentlicht. Also ich musste als Student nie kellnern. Okay. Ich habe mir mehr Geld verdient mit Karikaturen, Wahnsinn. Die ich in einer Stunde zeichnet habe. Also das war von der Effektivität her sehr, sehr professionell und gut verdient.
Das heißt also vom Erscheinungszyklus her, die wird sicher nicht täglich erschienen sein, sondern wöchentlich, aber verschiedene Einzugsgebiete in Oberösterreich. Und waren da nur diese Udo Proksche, die gerade hot waren in der Welt, oder nein, auch die Regionalkaiser?
So regionale Geschichten natürlich, oder wenn wieder irgendwie Läuse ausgebrochen sind in der Schule, ja, okay. oder der Pfarrer vergessen hat, irgendwie was zu weinen oder so, also dann hat man natürlich auf das irgendwie sich referenziert, ja, und das war sehr interessant, das auch hier die Medienwelt kennenzulernen und natürlich auch damals ohne IT, also das Beste, was war Fax, ja, und das Original hat man dann mit dem Papier in die Druckerei geschickt und ja. Das Fax war das Backup für den Fall, dass die Originalzeichnung nicht ankommt. Also das ist ja unvorstellbar, wie das im Vergleich zu jetzt ist. Ne?
Und wie war die Zusammenarbeit? Interessiert mich jetzt wirklich mit der Chefredaktion quasi. Ist da ein Auftrag an dich gekommen oder ist die Idee oft auch von dir gekommen? War das mit Satire verpackt? Oder
ja, meistens beides eigentlich. Ja. Davor, oft waren natürlich die geben die Geschichten vor und sagen, da ist was passiert. Im Idealfall habe ich sogar den ganzen Artikel im Vorfeld gekriegt. Dann kann man okay. sich das ein bisschen mehr vorstellen. Und dann musst du irgendwie... Ja. suchen irgendwie was, einen Aufhänger irgendwie, worauf, und vor allem Karikatur lebt ja von der Reduktion und das zwischen den Strichen quasi hervorzuzeigen und das ist immer, und manchmal habe ich auch selbst einen Spaß dran gehabt und habe dann auch immer für mich auch gezeichnet und irgendwo was versteckt, wo man denkt, das ist, wenn einer irgendwie mitdenkt, sieht er das jetzt vielleicht.
Ein Easter Egg oder so, ne, wie man sagt auch ein bisschen, glaube ich,
genau,
in einem Videogamespiel.
Ja. Und genau. Ja, und das ist, also das waren Hunderte, waren nicht Tausende. Ich muss jetzt mal mein Archiv aufarbeiten, glaube ich.
Also was ich im Vorgespräch am iPad gesehen habe, genial, wirklich. Du bist in Oberösterreich geblieben, Energie AG, bist da Sales, Quality Management, aber auch stark in die Umweltrichtung sehr früh gekommen, glaube ich, auch mit so einer Abfallgeschichte, oder?
Ich habe bei Wirtschaftsinformatik studiert und war dann auch mit den kaufmännischen Fächern alles fertig und dann kommt der neue Studiengang betriebliche Umweltwirtschaft. Und ich dachte, hat irgendwie Zukunft. Dann habe ich das noch studiert und war einer der ersten Absolventen in dem Bereich. Habe dann im Bereich, es war die erste im deutschsprachigen Raum veröffentlichte Studie zum Thema Elektronikschrott. Mhm. Und die habe ich dann super verkauft an Entsorgungsunternehmen, habe Referate gehalten, Fachartikeln geschrieben und mit dem bin ich dann in die Abfallwirtschaft eingestiegen, und weil nämlich die jetzt Energie AG einfach eine von ihren Sparten im Abfallbereich ist. Und das war gerade Umsetzung, Verpackungsverordnung, Projektmanagement und habe für halb Oberösterreich gelbe Tonnen, gelbe Säcke organisiert und tausende Vorträge gehalten, wie man was sortiert. Also es war auch Kommunikation pur.
Kann ich mir vorstellen. Und damals wird das Feedback sicher gemischt gewesen sein, oder? Wenn man da mit Müllsäcken hausieren geht. Und
also das Lustigste, was ich miterlebt habe, war ein Pfarrer, der auf dem Altar dann Müll sortiert hat.
Okay, das ist
also das,
ja, herrlich. Das sind schöne Anekdoten.
Ja, und da war ich dann 5, 6 Jahre dort und auch Umweltbeauftragter dort und auch viel Erfahrung gemacht. Und dann habe ich einen Jobwechsel gemacht die...
Go West!
Genau, weil von Bad Ischl, wo ich hier wohnhaft bin, nach Linz der doppelte Weg ist als nach Salzburg. Das ist, also Salzburg ist eigentlich die eher heimliche Hauptstadt von Barischl. Wenn es nicht Barischl selbst die Hauptstadt ist, keine Frage.
Also go west nach Salzburg dann. Ja, genau. Ne? Genau, ich und weiß ja schon, da auch auf dem Foto drauf haben wir einen Milchbackel, eine Schokomilch, eine wunderschöne.
Ja.
Und das ist die nächste Station.
Genau, Salzburg, da war ich der Marketingleiter, Produktentwicklungs- und Kommunikator für Milch und Milchprodukte. Die Molkerei ist mittlerweile, glaube ich, auf Platz 3 in Österreich, drittgrößte Molkerei. Okay. Und das Lustige war immer so, die Bauern also, und die Eigentümer ja eigentlich sagen, zahlt uns mehr Milchgeld und werft nicht so viel Geld bei der, beim Fenster raus für Werbung. Ja. Und dann habe ich natürlich aus dieser Notsituation gesagt, wenn du werbewirksam sein willst, musst du Kapital, also Budget ersetzen durch Ideenreichtum und habe dann im Jahr 2000 das sogenannte Kunst und Kuh Projekt gut gestohlen aus Zürich und in Österreich toll umgesetzt, wo dann im Sommer 2000 ungefähr 200 Kühe künstlerisch gestaltet aufgestellt waren und das war der Heul. Also und dann haben wir rund um dieses um diesen Event auch Produkte lanciert und die dann für Charity versteigert. Also es war wirklich alles, was an Eventmanagement und Marketing möglich ist, habe ich da machen können und du brauchst auch immer Unternehmen und Geschäftsführer, die dir das auch ermöglichen, eine blöde Idee umsetzen. Und da war natürlich dann die Bekanntheit der Marke ist innerhalb kürzester Zeit explodiert mit einem Werbeeinsatz, also budgetmäßig ganz minimal und dann waren die Bauern wieder zufrieden.
Und super. Und hast du eigentlich deine Skills als Cartoonist in späteren Jobs irgendwo nochmal einbringen
immer
können?
Immer wieder.
Ja, immer klar. Wieder, oder? Ja. Schade nicht, wenn man das kann.
Ja. Natürlich habe ich dann auch versucht, das irgendwie kommerziell zu machen, weil die sagen, na, du kannst das eh, du machst das eh und du bist eh bei uns angestellt, das machst du mit. Aber so Weihnachtskarten und solche Geschichten verschiedene, bei Präsentationen natürlich kommt das immer gut an. Ja. Und ab und zu auch für Werbeagenturen irgendwelche Themen.
Letzte Milchfrage jetzt noch, also die Milch gibt es ja heute in verschiedensten Formen und Produktarten mit Proteingehalt, leicht, irgend sowas und dann alle möglichen Soja und sonstigen. Wie war damals die Milch? Gab es damals eine Milch oder hat man schon verschiedene Varianten der Milch gehabt? Doch, und das war ein Marketingjob pur eigentlich. Ne?
Der Fettgehalt war natürlich das Wesentlichste zum Unterscheiden, aber das ist die sogenannte weiße Palette, die eher klassisch ist. Da kann man nicht wirklich viel ändern, auch aufgrund des österreichischen Lebensmittelkodex. Aber in der bunten Palette, also alles, was Richtung Joghurt, Drinks geht, Molke, wo auch sehr viel Wertschöpfung drinnen ist. Und da kann man schon das Ideenreichtum hineinstecken. Und da ist zum Beispiel der Alex eben diese Schokomilch. Mhm. Das ist kein Kakao, sondern es ist eine Schokomilch. Mhm. Und da haben auch die Verpackung und diese Geschichten, da haben wir dann auch Kooperationen mit Theatern gehabt und wo das Produkt, weil es ein Kinderprodukt ist, auch so positioniert wurde und ja.
Na wunderbar.
Von der weißen Milch bin ich dann zum weißen Salz gewechselt.
Das wollte ich jetzt wirklich sagen, ohne dass man das Wort
gesprochen hat.
Genau, zum weißen Salinen. Ich wollte das nämlich jetzt wirklich sagen, wie der Halber von Flagge immer in Wiki gesagt hat, das wollte ich auch gerade sagen. Du bist im weißen Produkt geblieben. Von der Milch zum Salz, die passen ja eigentlich nicht zusammen, zumindest in der Kombination nicht. Ne? Da gehört ja der Zucker rein eigentlich, das andere weiße Produkt. Aber du bist zum Salz gegangen, kürzen wir das ab. Das, Salinen.
Genau, 2003. In Österreich. Ja. Das ist ja im Salzkammergut, wenn der lebt, das ist ja das Flagship-Produkt und auch Unternehmen. Seit 7000 Jahren im Geschäft. Und hinter meinem Haus läuft auch die älteste Pipeline der Welt, die Soleleitung von Hallstatt nach Ebensee, die immer noch aktiv ist. Und da war ich der Marketing- und Kommunikationsleiter und das war natürlich auch insofern ein interessantes Unternehmen, als es zum damaligen Zeitpunkt auch der größte Sponsor war, nicht nur in der Region, sondern auch über hinaus. Also ich habe dann ganz, ganz tolle Kooperationen gemacht, also da hat es wirklich viel Commitment gegeben für Sponsoring vom Sport, aber sehr stark im Kulturbereich. Wir haben viele Filme mitproduziert mit Product Placement, natürlich alles, was um Salz gegangen ist, so Universumsendungen und bei einem Videodreh von Hubert von Goisern haben die dann, der Regisseur, auch bekannt Regisseur der Pölsel, und die haben dann in den Salzhallen gedreht und haben das mit dem Schnee vom Dachstein so überblendet und dann habe ich gesagt, hey, wir machen da jetzt einfach einmal ein Konzert in unserer Salzlagerhalle. Und das war dann eigentlich dann die Krönung, dass wir dann im Sommer darauf, 2004, in der Salzlagerhalle, natürlich musste man das schon so disponieren, dass nicht so viel Salz drinnen ist, aber im Sommer ist eben logischerweise wenig Salz. Und da haben wir dann ein Konzert drinnen gegeben mit Hubert von Koisern und das war so genial. Also das, von dem spricht man heute noch. Und diese Foto, die wurden dann auch eingereicht für die Bewerbung und für die Europastadt, Kulturhauptstadt, wo dann auch der Zuschlag erfolgte, dass das Salzkammergut Kurt Barischl 2024 Kulturhauptstadt sind. Da habe ich auch eben von diesem Projekt Bilder eingereicht, damit auch das auch attraktiv gezeigt wird, was man auch in der Vergangenheit schon gemacht hat.
Und den Hannes Androsch verbinde ich stark mit den Salinen. Der war zu dem Zeitpunkt schon bei der AT&S, die damals schon an der Börse war, also so in den Nullerjahren, die sind 1999 gekommen. Salinen leider nicht börsennotiert, aber du wolltest was sagen.
Ja, aber Salinen ist nicht börsennotiert, aber die hatten damals auch schon eine Mitarbeiterstiftung mit 10%, also insofern auch sehr, sehr fortschrittlich. Und die hatten ja zu 50-50 Raiffeisenbank, Landesbank Oberösterreich und dem Unternehmen von Androsch gehört. Androsch, ganz, genau. Ganz interessante Persönlichkeit. Mit dem kann man wirklich sehr, sehr gut über alles diskutieren.
Absolut. Ich habe ihn mal kennengelernt bei der Eröffnung von, bei der Vorstellung von AT&S 99 zum Börsengang, damals an den neuen Markt. Und ja, also kann ich nur voll unterschreiben, was du sagst. Aber dann ist es mit dir in Richtung Kapitalmarkt gegangen mit THI. T-Calls als Thema, das war eine Geschichte, die du lange begleitet hast, war spannendes Produkt, vielleicht ein bisschen der Zeit voraus und ist nicht ganz so gut ausgegangen, aber es war auch dein Einstieg in die Investor Relations, vielleicht eigene Worte
dazu. Ja, nach dazu. Über 10, 12 Jahren klassische Produktwerbung und Korrekturlesen von Packaging und solche Geschichten, ich bin eher mehr der Kommunikator und PR-Mann eigentlich, weil es einfach lustiger ist, einfach diese Themen zu machen. Und habe mich dann entschieden, mich anders zu orientieren und habe gesagt, ich will mehr in die Kommunikation zurück. Und dann sehe ich diese Ausschreibung, Investor Relation Manager gesucht, erster Eintritt, die Skills, ich sage, das mache ich, interessiert mich, Finanzen, ja, hatte ich doch auch mal was gelernt. Ja. Und bin da eingestiegen und auch das Thema Holz ist ja höchst sympathisch, weil mein Vater eben auch im Holzbereich tätig war als Künstler und übrigens eines seiner größten Bilder hängt in der Nationalbank hier in Wien.
Schön.
Und ein bisschen sentimental, mein Vater ist in dem Jahr gestorben und vielleicht hat es irgendwie indirekt mitgespielt. Also ich habe mich dann da entschieden. Und es war dann wirklich sehr, sehr spannend. Also gleich einmal Investoren und Medienreise nach Costa Rica organisieren zu den Plantagen. Wunderschönes Land. Die Plantagen auch pipifein organisiert und toll. Also das war wirklich. Und dann natürlich als kleines Unternehmen, dass ein Geschäftsmodell hat, nachhaltige Investments zu machen mit Holz. Wie du sagst, vielleicht viel, viel ihrer Zeit voraus. Heute wäre es vielleicht viel, viel attraktiver für den Finanzmarkt, weil es natürlich das Problem ist, selbst wenn ein Teakbaum sehr, sehr schnell wächst, mit 20, 25 Jahren kann man den ernten, ist es einfach ein viel zu langer Horizont für einen Investor. Der sagt, ich muss bis ich da eine Dividende kriege, muss ich jetzt mindestens 15 Jahre warten. Und das war natürlich auch das Problem, das durchzufinanzieren.
Na klar.
Und an dem ist dann die Firma dann auch gescheitert. Und habe viel gelernt, weil es natürlich ein kleines Unternehmen war und natürlich die Auflagen an die Kommunikation und Berichterstattung, egal ist, ob das die Föst ist oder die kleine Tickholz, also quartalsmäßige Berichte, damals ja noch verpflichtend.
Kann ich mich erinnern, da warst du mal dabei in der damals neuen Stahlwelt, wo der Gerhard Kürner noch eingeladen hat bei der Föstalpine bei einem IR-Roundtable und da hast du genau diese Dinge halt gesagt, dass die Anforderungen halt die gleichen sind. Du warst ja auch nicht seit Beginn dabei, sondern glaube ich bis zum Jahr 1, 2007 nach dem Listing.
Genau, der Börsengang war glaube ich
6 Monate später oder so. Ne?
Der Börsengang war glaube ich im April 2007 und dann bin ich im November dazugekommen.
Das war übrigens eins der größten Festeln, Mercedes, Echerer und Co. Ja. Allesamt das grüne Thema dann natürlich vorangebracht.
Und wir waren damals im Phoenix Nachhaltigkeitsindex drinnen. Ja. Also das war wirklich toll. Und wie gesagt, leider hat es in die andere Richtung dann ist gegangen und die sind dann, glaube ich, am Schluss an Privatiers in Deutschland verkauft worden, und die können halt dann warten. Und wenn man es dann gut pflegt weiterhin, dann kann man auch ernten.
Ich habe dir die 9-11-Frage nicht gestellt, du warst da bei der Salzburg-Milch, aber ich habe diese drei großen Dinge, die von außen an uns Österreicher wie in die ganze Welt gekommen sind, schon als Fixpunkt drinnen. Und im Jahr 2008 warst du schon bei einem börsennotierten Unternehmen, nämlich bei der THI, und 2008 gab's Lehman. Hast du da eine Erinnerung dran, vielleicht irgendwas Besonderes, was in diesen Shaky Days, als wir es erfahren haben?
Einerseits für die T-Calls International war es ein Thema, weil das war geplant, eine riesengroße Kapitalerhöhung mit einem holländischen Fonds, bekannte Fondsgesellschaft, die dann auch in Probleme geschlittert ist.
Vergiss es dann, ne?
Nach ja, Lehman, ja, genau. Dann, die haben ja. das gleich vorzeitig erkannt und dann ist ja. aus dem nichts geworden. Das ist die eine Seite. Und das andere war, es war eine Börseveranstaltung, Börsepreis irgendwas, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich bin zufällig sitzen kommen neben Schaller als damaligen Börsechef.
Genau.
Und dann sind wir da gesessen und dann am selben Tag oder am Vormittag ist irgendwie die Geschichte mit Lehman. Aber das muss, es war eine Abendveranstaltung, Zeitverschiebung in Amerika. Ja. Ich glaube, es war so wirklich zeitnahe, dass dann alle irgendwie dort versteinert gesessen sind und ich habe dann gefragt, ja, was wird jetzt sein?
Ja.
Und ich habe gesagt, keine Ahnung.
Ja, genau.
Und das war dann, es ist dann ja wirklich so rapide irgendwie gegangen und
alle haben dieses WTF in der Sprechblase, in der Gedankenblase. Na wirklich, ich habe da, das ist einfach die Geschichte aus dieser Phase. Ich wollte dir das jetzt nicht ersparen, weil du warst ja schon bei einem börsennotierten Unternehmen und die Vielfalt der Erinnerungen ist einfach auch Geschichtsschreibung irgendwie. Kommen wir in die 10er Jahre, kommen wir zu deiner aktuellen Station, zur Polytech Group. Du bist dort 2015 für die Finanzkommunikation Investor Relations verantwortlich. Du bist jetzt mein dritter Gast irgendwie im Polytech-Zusammenhang. Peter Heideneck, Manuel Taverne, Paul Reitenbacher.
Der bitte. Manuel, den ich natürlich aus meiner vorigen Zeit und aus der ganzen Zierer-Community natürlich schon gut kannte, hatte dann gewechselt zum FACC.
Genau, die waren damals jung an der Börse.
Genau, und es war dann naheliegend, dass das... Das war nämlich zu der Zeit, wie ich dann auch bei T-Calls weggegangen bin. Und dann habe ich dann dort angefangen und bin eigentlich relativ sofort shortlisted gewesen, irgendwie auf Platz 2 oder so irgendwie. Mhm. Und dann genommen worden. Und
muss man nur erklären, dass nicht short gegangen bist in die Aktien. Ne? was shortlisted auf der Anwärter-Ranking.
Genau. Ja, und habe dann in dem Bewerbungsgespräch, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, Firmengründer Friedrich Hoemer, Heideneck, dann nur, glaube ich, noch, ja, der Leiter vom HR natürlich dabei. Klar. Und dann haben wir dann gesprochen und so. Und das war halt der Herr Hoemer gesagt, passt, machen wir, zack. Ja. Und also wirklich so schnell in der Entscheidung. Und ich glaube, ich habe das Unternehmen und ihn nie enttäuscht, weil sonst wäre ich jetzt nicht schon 8 Jahre dabei. Beginne im Jänner das 9. Jahr. Und habe da natürlich auch wahnsinnig viel gesehen und gelernt. Muss ich erwähnen, einerseits einmal den Herrn Heideneck als unheimlich eloquenten, lebensbegeisterten, nicht nur Sportler, da bin ich weniger so der Typ, aber einfach wie er das Unternehmen und
die. Du machst mir gleich wieder Angst, nächste Woche habe ich Plauderlauf, das wird, muss ich noch hören.
Die Geschichte kenne ich, mit dem kann man während dem Laufen nicht sprechen, ich weiß das von Roadshows, wenn ich ihm hinten auch gelaufen ist am Flughafen in Heathrow irgendwie und er, na Rettbacher, machen Sie, kommen Sie schneller. Genau. Und ich, ich habe wirklich begnadet viel gelernt von ihm und seine Genauigkeit und auf den Punkt das Wort und das kann man so umschreiben und so und also wirklich sehr viel Respekt vor ihm, auch menschlich ganz eine tolle Sache. Und jetzt ist knapp ein Jahr, dass er eben auch das Unternehmen verlassen hat. Es gibt, und das war viel Diskussion in meinem Bereich als eher, immer die Frage, kann sich ein selbst kleines börsennotiertes Unternehmen leisten, keinen Finanzvorstand zu haben, weil die Agenten natürlich jetzt direkt der CEO wahrnimmt, Markus Hoemer, als Sohn und Miteigentümer am Unternehmen, auch hier sehr nahe am Markt und an der Entscheidung. Und die haben uns das auch so arbeitsmäßig auch aufgeteilt, dass ich so gut ich kann ihn auch ersetze, kann man nicht sagen, aber einfach unterstütze in der Arbeit.
Hat sich für dich sicher was verändert, wenn das hier
vor? Also es ist jetzt, ich berichte jetzt dem Vorstandsvorsitzenden direkt, weil die nahe Verhältnisse in unserem Vorstand ist sehr, sehr, sehr nahe ist. Also es gibt immer diese Open-Door-Philosophie. Also wir sind da sehr, sehr, sehr kommunikativ im Haus und jedes mit jedem per Du, außer mit Senior natürlich nicht. Aber es ist sehr kollegiales und offenes, offene Kommunikation. Und hier nehme ich natürlich so viel es geht an Terminen wahr und bei wichtigen Konferenzen und Roadshows zeigt er sich natürlich und muss er sich auch zeigen von den klassischen Telefonaten und Calls natürlich abgesehen. Ist klar, das ist Standard, muss er jeder Vorstand machen.
Ich sehe dich mittlerweile als Ur-Polytecher irgendwie, also sehr, sehr, sehr.
Polytech
kommt manchmal im Mail drinnen, genau, ist naheliegend. Hast dich auch mit dem Kapitalmarkt selbst sehr, sehr stark vernetzt und engagiert. Und zwei Stichworte: Wilhelm Rasinger, leider sehr früh von uns gegangen. Da hast du einen Bezugspunkt auch, den ich dich gerne frage.
Ja, den Wilhelm Rasinger habe ich immer sehr, sehr enge Kontakte gehabt, auch bei der vorigen Aktiengesellschaft, wegen seiner Interessen, die er natürlich hier vertritt für die Kleinanleger. Und dann, ich kam mir noch gut erinnern, wie ich gesagt, Herr Rasinger, ich fange jetzt bei der Polytech an. Ja, wirklich? Sie kennen den Herrn Uemer? Ja. Sie wissen, wie das Unternehmen tickt? Ich sage, ja, ich schaue mir's an, ja. Und ich bin überzeugt, dass das toll wird und spannend wird. Und das war dann wirklich eine traurige Nachricht, die das wirklich aus heiterem Himmel
schon
kommen, ja, weil das war auch in der Corona-Zeit und so. Ja. Also das war wirklich traurig und man konnte auch zum Beispiel bei seiner Beerdigung nicht dabei sein irgendwie. Ja, und so. Und ich habe dann an mir hingesetzt und habe dann der Familie einen Brief geschrieben, irgendwie meine Erfahrungen und weil ich auch einen seiner Söhne auch kennengelernt habe und das Engagement des IVA natürlich auch jetzt als Nachfolger natürlich Gesellschaft, eine ganz tolle, wichtige Institution.
Also er hat Druck machen müssen, war aber dabei sehr menschlich. Das, so würde ich ihn auch zusammenfassen, genau. den Wilhelm Rasinger. Und der zweite Punkt, das zweite Stichwort dazu ist Zierer. Mhm. Ja, auch Kapitalmarkt, da bist du auch sehr, sehr stark überall dabei. Und
genau, weil ich sehe auch gerade, die Politik hat immer wieder auch Financial Literacy. Wir haben auch sehr viele Vorträge auch immer gehalten vor Schulen, Studenten Möglichkeit gegeben für Studien. Wir haben Praktikanten auch gerade im Haus. Wir machen jetzt ein Projekt zusammen mit der Fachhochschule in St. Pölten. Also wir versuchen auch hier Kooperationen einzugehen, die allen Beteiligten etwas bringt und nützt. Ich habe auch vor kurzem bei der Zierer einen Vortrag gehalten bei so einem Junior-Ausbildungs- Workshop, wo man auch seine Erfahrungen einbringen kann und bin auch immer wieder bei diesen Konferenzen dabei und eine hat in Bad Ischl stattgefunden und der war ja legendär. Da haben wir natürlich alles Beste und Tollste gemacht, was wir im Salzkammergut und in Bad Ischl machen können. Da habe ich natürlich dann den Heimvorteil ausgespielt.
Ja. Das zweite Stichwort, das aus der Welt uns alle betrifft, hast du in der Rasinger-Frage schon erwähnt, Covid. Game Changer, der uns im Jahr 2020 im März alle gehittet hat. Wie war denn das bei der Polytech dann?
Ja, das war natürlich out of the blue. Das war gerade in der Zeit, als wir den Geschäftsbericht finalisiert haben. Da war er im Prinzip schon fix und fertig und dann irgendwie auch der Ausblick und alles finalisiert und freigegeben. Die Prüfungsausschusssitzung, die war, glaube ich, zwei Tage vor dem Lockdown. Und dann haben wir dann bei der Veröffentlichung irgendwie den Ausblick noch geändert irgendwie und ich musste zur Veröffentlichung dann von Bad Ischl in die Dings fahren, ins Büro, weil sonst alles Homeoffice war. Das war so spooky, weil diese Autobahnstrecke, die war wirklich ausgestorben. Ja. Das war wirklich so wow. Ja, und wenn ich mir jetzt zurückblicke in die letzten zwei Jahre, das war natürlich lost. Ja, also das ist eine Zäsur für die ganze Welt gewesen. Für so Unternehmen, das Herunterfahren von Werken ist nicht das Problem, weil die Aufträge, und das war natürlich alles von heute auf morgen weg, aber das schrittweise wieder hinauffahren der Werke hat natürlich für alle Partner, für unsere Kunden und für uns eine unheimliche Aufwand an Koordination verursacht. Das war wirklich schon eine Leistung und wir haben ein halbes Jahr vorher die komplette Infrastruktur im IT-Bereich und Microsoft Teams und alles eingeführt. Ohne dem wäre das einfach in Krisensituationen ganz, ganz schwer gewesen, bis unmöglich zu kommunizieren. Also ich war da im Krisenstab drin, habe auch in meiner früheren Zeit auch immer so Seminare gemacht, Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Und wenn es dann mal wirklich so weit ist, dann denkst du, wow. Aber was mir gefallen hat, das ist diese Überlegtheit, diese Ruhe, Schritt für Schritt vorgehen. Und das war schon sehr, sehr professionell, muss ich sagen. Also das und auch das Zupacken von diese Hemdsärmeligkeit von unseren Kollegen und im Management, die einfach dann jederzeit und immer zur Verfügung gestanden sind und uneingeschränkt geholfen haben. Also dass man so durch die Krise kommt, das war einfach, die Leute machen. Also das ist meine Erfahrung. In 30 Jahren arbeiten, es steht und fällt mit den Leuten.
Ja, Resilienz hat man in vielen Unternehmen früher gespürt und da halt wirklich gelernt und wirklich auch Hut ab, was die Polytech da geleistet hat. Ich habe dich auch noch als Beatles-Fan anmoderiert. Das habe ich noch nicht genannt und da haben wir ja auch noch was vor. Aber erzähl mal deine Beziehung zu den Beatles bitte kurz. Das ist eine Beziehung, glaube ich, oder?
Ja, also man behauptet, dass ich deshalb Paul heiße, weil der Paul McCartney irgendwie meine Eltern irgendwie auch irgendwie denen gefallen hat. Das ist aber vielleicht ein Gerücht. Aber das 65er Jahr war auch ein wichtiges Jahr für die Beatles. Ja. Auch da, wo sie in Österreich waren und einen Film gedreht haben und dergleichen. Und ich habe meine erste Platte mit 10 Jahren gekauft, 1975, das weiße Album. Das war, ja. Und vorher aber schon Kassetten und so.
Das ist aber mit 10 Jahren schon ein schwerer Stoff eigentlich.
Das war Weise. Also wie gesagt, und immer, und es hat eigentlich nichts gegeben und dann eigentlich auch die ganzen Paul McCartney-Geschichten dann live, also wenn sie erschienen haben, gekauft waren. Und mittlerweile sammle ich einfach derartig viel auch an Raritäten und das war vielleicht zum Thema Veranlagung und was wie investierst du. Ich habe in Abbey Road Studio, wo ich hineingehen durfte bei einer Veranstaltung, das ist der Tempel, ja, also dort wurde alles aufgenommen, da habe ich mir einen Ziegel gekauft, da wurde eine Mauer, eine Tür durchgestoßen von durch die Mauer und die haben dann die Ziegel verkauft, 200 Stück limitiert, nummeriert,
wow, pipapo. So wenige, Wahnsinn, ja,
und, super. Und da hat einer, glaube ich, 300 Pfund gekostet, gesagt, zack, nehme ich.
Sofort.
Und das vor kurzem sehe ich auf einer Plattform in Amerika einen Ausrufpreis, $4,000. Und über die Bühne ist der seltsame Ziegel um $16,000 verkauft worden. Ich meine, ich weiß nicht, ob das dann für alle Ziegel dann gilt, aber ich habe es einmal als die erste Reaktion eines meiner Kinder gesagt, ah, den Ziegel, den möchte ich, wenn du mal doof bist.
Genau, so irgendwie. Das ist super.
Und ja.
Ja. Na, Wahnsinn, Wahnsinn.
Und ich dann natürlich aber auch da Riesenliteratur und auch da beschäftigt mich natürlich nicht nur die Musik, sondern auch Finanztechnisches. Die waren ja 1965 an der Börse in London, das mit einem Unternehmen.
Das wusste ich gar nicht, ja.
Damit sie ihre Tantiemen da besser vermarkten können, weil es einfach besser ist, die 30%ige Kapitalertragssteuer zu zahlen als 95% Einkommensteuer. Also da ist auch schon sehr viel in die Richtung gegangen. Also da könnt ihr mir vertiefen, wir könnten einen eigenen Termin nur zu dem Thema Beatles und Finanzwelt, also ganz, ganz spannend. Und vor kurzem ist erschienen Revolver Remixed, genau. Taxman, eines der kritischsten Lieder überhaupt, was auch Finanztechnik betrifft.
Und ich bin dir dankbar, dass du die Podcast-Folgen, viele davon gehört hast und eine davon war die Diana Klein, die langjährige Strabag-Sprecherin, Kommunikationsverantwortliche und diese für die Zürcher Jahrestagung als Sängerin entdeckt worden in diesem Podcast, was ja unglaublich leibend war, finde ich. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, vielleicht machen wir zum Schluss noch ein Beatles-Lied. Und das machen wir dann einfach als Abspann deiner Sprache.
Aber den Text
haben wir, den hast du auch noch mitgenommen. You never give me your money. Ich meine, ich kann mir vorstellen, das hat nichts mit uns beiden zu tun, dass ich dir nie Geld gebe, aber das ist ein Kapitalmarktthema natürlich, Money.
Das war in der letzten Platte, Abbey Road, selbstkritische Lieder drinnen, weil es da eben wirtschaftlich drunter und drüber gegangen ist und da reflektieren sie auch selbst irgendwie über die Diskussion mit ihrem Manager, der sie da über den Tisch gezogen hat. Also das ist wirklich auch sehr, sehr über sich selbst und über die Beatles haben die auch selbst geschrieben, Lieder.
Dann würde ich sagen, wir drehen um, wir verabschieden uns vorher und tun das unseren Gästinnen und Gästen, Hörerinnen und Hörern dann zum Schluss noch an, auf jeden Fall. Ich sag mal, Paul, super, dass du da warst. Ich freue mich jetzt noch aufs Gesangel dann. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich habe viel gelernt, ich bin sicher, ihr auch. Auf dieser Reise mit dem Paul Reistenbacher. Tschüss von mir mal. Achtung, nachher kommt noch der Song.
Ja, ich hoffe, dass wir es nicht ganz wegschneiden müssen, weil es ist auch ein Thema bei mir. Ich habe immer wieder.
Es wird nicht geschnitten.
Ich habe immer wieder in meinem Leben immer was wieder neu versucht und das ist auch der Tipp für junge Leute. Traut euch, probiert es, seid begeisterungsfähig, testet es, was wollt, probiert es, auch im Finanzbereich, das ist sehr lustig. Und darum habe ich gesagt, jetzt singe ich auch was, obwohl ich nur im Auto alleine singe.
Siehst du, und die Frage hätte ich fast vergessen gehabt, ich allen stelle, weil ich schon so in Beatles-Euphorie war. Das war jetzt noch der Werdegang-Tipp von Paul und jetzt kommen die Beatles.
You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of negotiations you break down.
Puh, das ist aber tief. Trauen wir uns höher auch?
Ja.
Trauen wir uns. Okay.
You never give me your money. You only give me your funny papers. patience you break down. I never give you my number, I only give me your situation, and in the middle of investigation I break down.
Sehr nett, wir haben es probiert. Ups, okay, aber
danke, tschüss. Für die Gelegenheit.
Thank you for the audience.